Ja, am Anfang hatten wir das Motiv des Schiffs, des Narrenschiffs als Spiegelbild unserer Gesellschaft, die ziellos unterwegs ist, haargenau Richtung Katastrophe. In unserem Predigttext geht es auch um eine Gesellschaft, die ziellos unterwegs ist, allerdings eine kleinere Reisegesellschaft von mehreren Personen. Wir wissen vom Apostel Paulus, seinen Reisegefährten Silas. Vor kurzem haben sie noch Timotheus, den jungen Timotheus mit dazu genommen, ein junger Mann mit jüdischer Mutter, griechischem Vater, ein Mann, der zwischen den Kulturen steht. Vielleicht waren da noch 2 bis 3 weitere Leute mit dabei. Der Predigttext ist ein Reisebericht dieser kleinen Gruppen. Eine Reise, die zuerst nicht so richtig voranzugehen scheint. Ich lese Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 15. Sie, also das ist Paulus mit seiner Gruppe, zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen. Gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihn das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis, von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Ja, wir haben hier einen Bericht vor uns, wie das Christentum nach Europa gekommen ist. Wir sehen, das ist keine zwangsläufige Entwicklung. Und wir merken, der Paulus, der will da gar nicht hin. Anscheinend entsteht erst hier in diesem Prozess, der in unserem Text beschrieben ist, seine persönliche Vision, die gute Nachricht von Jesus bis an die Enden der Erde zu tragen. Indem er im Traum dazu aufgefordert wird, von Asien, diese Unterscheidung Asien, Europa, die gab es damals schon, da diesen Sprung zu wagen. Und am Anfang sieht es überhaupt gar nicht nach einer Erfolgsgeschichte aus. Also wenn der Paulus sonst in eine Stadt neu kam, dann hielt er sich zuerst immer an die jüdische Gemeinschaft in der Synagoge. Das entsprach seinem Selbstverständnis, dem Respekt seinem eigenen Volk gegenüber. Auch wenn er sich selbst als Apostel der Heiden bezeichnete, war für ihn Jesus immer zuerst der Messias der Juden. Darum war es ihm wichtig, immer zuerst zu den Juden zu gehen, denen die gute Nachricht vom Kommen Jesu weiterzugeben. Es war natürlich auch eine gute Taktik, also sich zuerst an die Frommen zu halten, sich dort sozusagen eine Basis zu sichern und dann von dieser Basis aus, wenn es in der Synagoge nicht mehr weiterging, dann auf die Heiden zuzugehen. Aber diese Taktik funktioniert hier nicht, weil es in Philippi keine Synagoge gibt. Die Stadt müssen wir uns vorstellen, das ist eine noch recht junge römische Kolonie. Und da wurden Veteranen der römischen Armee angesiedelt. Die bekamen da so ein Stück Land. Und es war so in der römischen Armee, da kamen Juden so gut wie gar nicht vor. Also Paulus, den müssen wir uns so als so einen ruhelosen und rastlosen Menschen vorstellen. Einer, der immer so gleichzeitig ganz viele Eisen im Feuer hat. Einer, der immer vorwärts will. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das dem geht. Erstmal einige Tage lang nichts zu machen und abzuwarten. Ja, der wird nicht so ruhig gewesen sein. Und die Idee, dann am Sabbat zum Fluss zu gehen, die kommt nur daher, der hat keine anderen Möglichkeiten. Der geht dann mit seinen Freunden am Sabbat vor das Stadttor zum Fluss in der Hoffnung, dort eine kleine jüdische Gemeinde zu finden. Es ist den Juden bis heute wichtig, dass bei jedem Gottesdienst mindestens 10 Männer mit dabei sind. Aber dann trifft er in Anführungszeichen nur eine Gemeinschaft von Frauen. Es wird noch nicht mal gesagt, dass sie zum Beten zusammenkommen. Es kann durchaus sein, dass die Lydia, die Purpurhändlerin, nur aus beruflichen Gründen am Fluss ist. Aber der Paulus merkt schnell, dass die Begegnung kein Zufall ist. Das, was Lydia und Paulus zusammenbringt, das ist das Wort Gottes. Sie wird in unserem Text wird sie als Gottesfürchtige bezeichnet. Gottesfürchtige, das waren Nichtjuden, die sich regelmäßig zur Synagoge hielten. Und auf den ersten Blick hört sich das seltsam an, eine Gottesfürchtige in einer Stadt ohne Synagoge. Also wir können davon ausgehen, die Lydia, die kam aus einer anderen Stadt, eben aus Thyatira, und da war sie mit der Synagoge in Berührung gekommen, hatte sich doch wohlgefühlt, hatte dort von dem lebendigen Gott gehört und vermutlich hatte sie aus beruflichen Gründen umziehen müssen. Vielleicht war sie als Delegierte ihrer Familie zur Erweiterung des Geschäftsfeldes nach Philippi geschickt worden. Und man kann davon ausgehen, da waren viele Römer, die brauchten diese Purpurstoffe und da gab es die Nachfrage. Ich vermute mal, das wird ihr schwer gefallen sein, ihre Heimatgemeinde hinter sich zu lassen. Und es ist nicht so selbstverständlich, dass so eine mit allen Wassern gewaschene Geschäftsfrau zum Glauben an Jesus kommt. Und dass, wenn sie zum Glauben kommt, dann so bereitwillig ihren Besitz mit Paulus und den Gefolgsleuten teilt. Also das, was Paulus und Lydia zusammenbringt, ist das Wort Gottes. Indem Paulus anfängt, von Gott zu reden, von seinen Erfahrungen in sein Leben, indem Paulus anfängt, die hebräische Bibel auszulegen, kommt er mit Lydia in Kontakt und kann damit bei ihr an ihre eigenen Erfahrungen mit Gott anknüpfen. Und damit entsteht ein Band zwischen den beiden, in dem der Heilige Geist wirken kann, indem er sie an die Hand nimmt und sie zum Glauben an Jesus führt. Eigentlich können Paulus und Lydia gar nicht unterschiedlich sein. Wir haben da eine emanzipierte, hellenistische, wahrscheinlich fast schon harte Geschäftsfrau, die dominant ihrem Haus vorsteht. Und dort ein jüdischer Mann, der als Zeltmacher alles das hinter sich gelassen hatte. Der kennt zwar den Hellenismus, aber er selbst ist als Pharisäer tief im Judentum verankert. Wir bleiben bei dieser Geschichte oft bei diesem Traum hängen, so mit diesem Appell, komm herüber und hilf uns. Aber dass Paulus und Lydia, dass die zusammenfinden, das ist mit Sicherheit ein ebenso großes Wunder, mindestens. Und auf der Basis des Vertrauens, was da ist, kann Paulus dann Lydia von Christus erzählen, dass in ihm Gott selbst auf die Erde kommt, dass Gott uns Menschen durch ihn die Hand reicht, dass nicht wir Menschen uns mühsam zu Gott aufmachen müssen, einen Weg über eine Distanz, die wir nicht schaffen können. Das wäre dann tatsächlich so eine Reise mit einem Narrenschiff, sondern dass Gott zu uns kommt, weil er uns liebt. Eine so radikale Liebe, die Christus ins Leiden und in den Tod führt. Eine so radikale Liebe, die uns voller Gnade einlädt, die uns Glauben und Hoffnung schenkt. Und das ist bis heute so. Wir haben mit dem Wort Gottes einen ungeheuren Schatz. Ein Schatz, der uns verändert und ein Schatz, in dem wir zusammenfinden. Wir finden als Christen zusammen. Wir werden zu einer Weggemeinschaft, so wie Paulus, Silas und Timotheus. Und wie dann Lydia damit dazukommt. Wir finden mit Menschen zusammen, die auf der Suche nach Gott sind. Die Glaube, Hoffnung und Liebe in ihrem Leben vermissen. Denen ein klares Ziel in ihrem Leben fehlt. Aber dafür müssen wir natürlich auch lernen, über Gott zu reden. Dafür müssen wir natürlich erstmal selbst im Wort Gottes in der Bibel zu Hause sein und darin leben, den Alltag leben, uns darüber unterhalten, mit anderen Christen zusammen beten, voneinander lernen. Die Gemeinde spielt dabei eine wichtige Rolle, allerdings nicht als Tankstelle in der Oase, die ich einmal in der Woche anfahre und dann wieder eine Woche in der Wüste zu überleben, sondern als Lebensraum, in der echte Gemeinschaft entsteht. Ich glaube, unser Problem ist nicht, dass wir nicht glauben, sondern dass wir zu wenig gemeinsam diesen Glauben leben. Wir sehen am Anfang des Textes, was eine gemeinschaftliche Bindung an das Wort Gottes zustande bringt. Das hört sich ja schon recht abenteuerlich an, diese Reiseroute. Das nächste bitte. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Also die wollen gar nicht nach Troas. Also wenn ich mit Paulus unterwegs wäre und da so diese Zickzackroute habe, also hätte ich schon einige Fragen. Paulus, was willst du eigentlich? Paulus, wie sieht deine Vision aus? Paulus, was hast du für eine Strategie? Und der Paulus, der ist ja nicht nur für sich selbst halt verantwortlich, dass er sagt, ja okay, heute hier, morgen dort, sondern der hat den Silas mit dabei, der hat den jungen Timotheus mit dabei. Wahrscheinlich hat er seiner Mutter versprechen müssen, dass er gut auf ihn aufpasst. Wenn man unterwegs ist, wenn man so wandert, dann kann man sich nicht niederlassen, dann kann man kein Geld verdienen. Und dann immer nur Stoppzeichen. Nicht Asien, nicht Bithynien. Und es ist ein bisschen so, wie man, sag ich mal, so ein Tier immer so ein, mit der Peitsche so einen Schlag gibt, ja, dann landen sie so in Troas und sind damit am Ende von Asien. Dahinter warten nur noch die europäischen Kulturbanausen, die neue Welt. Eine griechisch-römisch-gottlose Welt. Und da kommen vielleicht auch Fragen auf bei dem Paulus. War das vielleicht doch ein Fehler, sich von Barnabas zu trennen? Paulus und seine Weggefährten, die sind in der Lage, diese schwierige Zeit zu überstehen, weil sie durch das Wort Gottes miteinander verbunden sind. Weil das gegenseitige Vertrauen durch das Band des Heiligen Geistes intakt ist. Auch als sie in Troas ankommen. Und dann sind sie in der Lage, auch den Traum als Reden Gottes zu erkennen. Also da ist von einem Mann aus Makedonien in der Erscheinung die Rede, der wird kein Namensschild getragen haben. Hallo, ich bin ein Mann aus Makedonien. Also weil vermutlich hat er irgendwie so eine makedonische Tracht angehabt. Vielleicht hat er noch mit makedonischen Akzent gesprochen. Also wir können uns das ungefähr so vorstellen, wie wenn mir im Traum auf einmal halt ein Mann aus Bayern, so mit Lederhose oder eine Frau mit Dirndl erscheinen würde. Kommt hier rüber nach Bayern und helft uns oder so. Also so ungefähr. Also es muss eindeutig sein an dem, was man sieht, dass da ein klarer Ruf Gottes ist. Ah, und dann denken sie, so, jetzt geht's endlich weiter. Aber dann läuft es ja auch noch nicht glatt. Also zuerst also nach Samothrake, dann nach Neapolis. Das heißt einfach nur neue Stadt. Also so. Und diese ganzen Schwierigkeiten, die habe ich ja schon aufgeführt. Das ist ja nicht so, dass dann auf einmal der Knoten platzt. Aber Paulus und seine Freunde, die sind zusammen so gefestigt in der Beziehung zu Gott im Heiligen Geist, dass die geschlossenen Türen, dass sie die nicht runterziehen, dass sie von den Hindernissen nicht entmutigt werden, sondern dass sie darin das Reden Gottes erkennen. Dass sie sagen, okay, wenn Gott sagt, dass es in einer Richtung nicht geht, dann ist das auch sein Reden Gottes. Sie haben gelernt, nicht zu vergessen, was sie alles schon erlebt haben. Sie wissen, ja, dass da Gott auch präsent drin war, dass er sie geführt hat. Ist es bei uns der Fall? Ich denke, erlebt haben wir alle schon viel mit Gott, aber ist es uns auch präsent? Helfen uns unsere Erlebnisse der Vergangenheit mit Gott? Helfen die uns heute, den Glauben zu leben? Hilft uns das Vertrauen, was wir in der Vergangenheit auf Gott gebaut haben, auch heute dürre Zeiten durchzustehen? Wenn man ehrlich ist, auch am Ende hat Paulus nicht viel erreicht. Wenn er sich vor dem Missionskomitee der Urgemeinde in Jerusalem hätte halt verantworten müssen, die wären nicht so amüsiert gewesen. Dafür der ganze Aufwand, dafür ziehst du wochenlang durch Asien hin und her, zick und zack, um nachher hier mit einer Frau anzukommen. Paulus, der hat eine andere Sicht. Das können wir so ein bisschen erkennen, wenn wir in den Brief an die Gemeinde in Philippi schauen. Und da merken wir so eine ganz echte geschwisterliche Erfahrung. Das ist die einzige Gemeinde, von der er sich finanziell unterstützen lässt. Paulus schreibt den Brief in Erwartung des Todes. Das sagt auch etwas aus, wenn er nochmal zu denen nochmal halt einen Kontakt haben möchte. Ob es dann so kam, wissen wir nicht. Aber er schreibt diesen Brief voller Dankbarkeit und Freude. Wir sehen da eine echte Beziehung zwischen der Gemeinde, die sich dort unter anderem um Lydia gesammelt hat, und ihn. Und ich wünsche mir heute solche Beziehungen, eine gemeinschaftliche Gründung im Wort Gottes, dem gemeinsamen Beten, die Fähigkeit, sich nicht von geschlossenen Türen entmutigen zu lassen, eine Offenheit für das Reden Gottes, in jedem Menschen gegenüber, egal welcher Rasse, welches Geschlechts und welcher Nationalität ein Mensch auch ist, dass wir erkennen, dass Gott diesen Menschen gerne retten möchte. Unser Herr möge uns dazu helfen. Amen.